9. In der dritten Nacht starb mein Vater, was selbst meine Mutter, die das Ende erwartete, sich nicht hatte vorstellen mögen, geschah. Das Herz, das die letzten Tage wie eine Beatmungsmaschine funktioniert hatte, stellte seine Tätigkeit ein. Ich hatte meine Mutter in der vorangegangenen Nacht überreden können, mir die Pflege zu überlassen, und schlief in dieser besonders tief und fest. Meine Mutter weckte mich erst, als der Kaffee fertig war. Da hatte sie meinen Vater schon gewaschen, das Fenster geöffnet und eine Kerze flackerte im Zugwind auf seinen Nachttisch. Der Doktor war von seiner Sprechstunde dagewesen und hatte den Totenschein ausgestellt. Es war über alle Maßen still im Haus, seit mein Vater zu atmen aufgehört hatte, und wir waren ratlos und verkrampft. Meine Mutter gab die Todesanzeige auf und beschäftigte sich mit der Liste der zu Benachrichtigenden. Ich versuchte, mich in der Küche nützlich zu machen, aber meiner Mutter schmeckte nicht, was ich kochte. Sie stocherte lustlos im Essen herum. »Es schmeckt mir alles nicht«, sagte sie entschuldigend. Sie hatte einen Kloß im Hals, an dem würgte und würgte sie. »Es schnür mir die Kehle zu«, sagte sie hilflos und legte die Gabel beiseite. Zum ersten Mal weinte sie, und ich hörte ebenfalls zu essen auf, streichelte ihre Hand und sah zu, wie sie weinte. Am nächsten Tag kochte sie selber und war zufrieden, dass es mir schmeckte. Sie merkte aber, dass ich unruhig wurde. Ich gab ihr zu verstehen, dass ich mich um meine beruflichen Verhältnisse kümmern musste. Sie behauptete, dass sie auf nichts so scharf war wie auf Alleinsein. Sie müsse erst zu sich kommen, meinte sie, und so fuhr ich am Tag nach der Beerdigung nach Hause. Ich freute mich unbändig auf meine Wohnung. Kein Flur, keine Küche, nur zwei Kochplatten in einer Nische und das Klo nebenan. Mein Hauswirt hatte sich 100-mal entschuldigt für diese Aufteilung, die ihm viel Geld einbrachte, die aber ein anderer vor ihm zu verantworten hatte. Dabei war die Miete gering und die Primitivität der Wohnung störte mich nicht. Ich hatte mir nach der letzten Höhergruppierung eine Anlage gekauft und mein Freund hatte mich beim Kauf beraten. Ich hatte zuerst eher mit ihm zuliebe getan, da er beim Arbeiten auf Musik angewiesen war. Aber heimlich hatte ich mir ein Repertoire von Lieblingsplatten zugelegt und speziell während seiner Krankenhausaufenthalte das tatenlose Hören zu einem regelrechten Laster ausgebaut. Bei meinen Eltern war es totenstill gewesen. Nur abends hatte meine Mutter die Tagesschau gesehen und ich hatte mich aus Höflichkeit dazugesetzt. Jetzt wollte ich Vaters Tod auf meine Art begehen. Ich wollte die Matthäus-Passion hören, die Winterreise, den ganzen Gluck. Kurz vor der Stadt fuhren wir auf einen stehenden Güterzug auf. Der Lokführer hatte das Hindernis gesehen und beinahe noch rechtzeitig gebremst. So war der Aufprall harmlos. Aber durch die plötzliche Bremsung wurde ich von meinem Sitz buchstäblich auf den Schoß meines Gegenübers geschleudert, der gegen die Fahrtrichtung saß. Er war geistesgegenwärtig genug, fest zuzupacken, so dass ich nicht von seinem Schoß glitt, als der Zug nach dem vergleichsweise harmlosen Aufprall zum Stehen kam. Wir stiegen auf offener Strecke aus. »Wir könnten beinahe die paar Kilometer bis zum Bahnhof laufen«, meinte mein Retter, der, wie er sagte, nie mit der Bahn fuhr, nur an dem Tag sein Auto in die Werkstatt bringen musste und deshalb den Zug genommen hatte. Er wollte mich unbedingt nach Hause fahren, wenn er den Wagen geholt hatte. »Sie sehen ja ganz blass aus«, sagte er und rieb mir die Wange. Wir standen herum und warteten, dass der Güterzug unseren Zugplatz machte. Ich hatte durch den halben Sturz Schwierigkeiten mit meinem Gleichgewicht und ließ es zu, dass mein neuer Bekannter mich an der Schulter herumführte. Er bugsierte mich auch als erster wieder in den Zug und sah zu, dass wir in unser altes Abteil zu meiner Reisetasche kamen. Während der restlichen Fahrt ließ er mich nicht mehr los, damit ich nicht noch einmal durch das Abteil flog, wie er sagte. Ich spürte die Blicke der Mitreisenden. Im Gegensatz zu mir konnten sie meinem Beschützer ins Gesicht sehen und waren im Bilde. Ich schämte mich, weil ja jeder wusste, dass ich ihm noch vor 20 Minuten fremd gegenübergesessen hatte, aber ich hatte nicht die Kraft, mich seiner zudringlichen Hilfe zu erwehren. Am Stehbuffet im Bahnhof unerbitterte er mich einen Reiben ein, hielt er die Erinnerung an unsere unfreiwillige Umarmung immer noch. Er mit seinem unerbittlichen Finger konnte merken, dass ich ihn unbedingt loswerden musste. Dann gingen wir zur Werkstatt, die dem Bahnhofspark aus angeschlossen war, und ich musste mich in den Wagen setzen, während er zahlte. Ich sah ihm nach, wie er mit seinem schwarzen Köfferchen den Kassenraum betrat. Das Herz klopfte mir bis zum Hals. Jetzt war die Gelegenheit zu entkommen. Ich rappelte mich hoch, aber der Cognac war mir in die Beine gerutscht, und ich kam aus dem tiefen Sitz des komfortablen Wagens nicht mehr heraus. Durch die große Schaufensterscheibe winkte mein Beschützer mir lustig zu. Da gab ich auf. Eine wolkige Leere zog in meinem Kopf ein, eine merkwürdige Verwirrung, wer hier der Sittlichkeitsverbrecher war. Ob er es auf mich oder ich nicht vielmehr auf ihn abgesehen hatte. Ich versuchte die Vorstellung zu verscheuchen, wie ich mich mit unanständiger Hast an der Heckklappe seines Wagens zu schaffen machte. »Haltet den Dieb!« ruft der Tankwart, und ich, blutübergossen, fummelte am Heckschloss herum. Ich war geradezu erleichtert, als er zurückkam, Normalität ausstrahlend und einen Hauch von geschäftsmäßiger Eile. Er trug zwei Piccolo-Flaschen unter dem Arm. Wenigstens machte er aus seinen Absichten keinen Hehl. »Das müssen wir doch feiern«, meinte er und zwinkerte mir verschmitzt zu. »Errettung aus höchster Not«, deklamierte er und fuhr den Wagen mit Schwung aus der Garage. Ich musste lachen, und er versetzte mir einen Nasenstüber, so als wären wir schon ewig Kumpels. Einen Moment glaubte ich, wir könnten Kumpels werden, was für ein Unterschied war schon zwischen ihm und dem Dozenten. Ich betrachtete die aufwendigen Armaturen, die Maskottchen, die an allen möglichen Stellen befestigt waren. Er sah meinen Blick. »Ich bin viel unterwegs«, sagte er, »da habe ich mir den Laden ein bisschen gemütlich eingerichtet.« Ich begriff, dass wir nie Kumpels werden würden. »Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie mich nach Hause fahren«, sagte ich schüchtern. Er warf mir einen strengen Blick zu und sein Arm langte befehlend herüber. »Das ist doch eine Selbstverständlichkeit und ich tue auch noch mehr. Die Tasche hochtragen, Sie mit einem großen Glas kreislauffördernden Sekt versorgen. Hoffentlich haben Sie ein bisschen schöne Musik.« »Ja«, sagte ich gehorsam, »die Matthäus-Passion, die Winterreise und den ganzen Gluck.« Er lachte unbändig, schob eine Kassette ein und drehte voll auf. »Mögen Sie das? Damit halte ich mich wach, wenn ich müde bin.« Er lachte. »Aber das brauche ich jetzt nicht.« »Keine Ahnung, wie es zu Hause aussieht«, sagte ich. »Ich war ein paar Tage verreist.« »Wir werden es uns schon gemütlich machen«, sagte er. Das Telefon klingelte, als wir in die Wohnung kamen. Meine Mutter wollte hören, ob ich gut nach Hause gekommen war. »Wir haben einen Aufenthalt auf der Strecke gehabt«, sagte ich, »aber jetzt bin ich da.« Meine Mutter sagte, sie würde in ein paar Tagen nochmal anrufen. Sie hätte einiges mit mir zu besprechen. Sie hatte den vielsagenden Ton, den ich am meisten an ihr hasste. Aber erst sollte ich meine Arbeitsverhältnisse klären. »Erkundige dich, wie es mit der Firma steht«, sagte sie feierlich. Dann redeten wir weiter. »Deshalb bin ich ja hier«, sagte ich patzig und legte auf. Ich ärgere mich über die Wuttränen, die mir in den Augen standen. »Ärger?«, fragte mein neuer Bekannter. »Nein«, sagte ich, »es war nur meine Mutter. Mein Vater ist vor 3 Tagen gestorben.« Er sagte »Oh« und trat dicht hinter mich. »Ich bin ganz zart«, murmelte er und fing wieder mit seinen Reib- und Streichelbewegungen an. Überaus festgefügte Bewegungen, die mich in Verwunderung versetzten. Es waren Bedienungsgriffe, die mich weder kränkten noch erregten, da für ihn offenbar in eine planmäßige Erregung versetzten. Er liebte so, wie er sein Auto ausgestattet hatte, konfektioniert nach vorgefertigten Anleitungen. Und er hatte offenbar Erfahrung im Autofick. Er zog sich nicht aus und zog mich nicht aus, und brachte das Kunststück fertig, ihn, wie mir schien, völlig bekleideten Zustand, bis zu mir vorzudringen. Von der Warte meines unbeteiligten Kopfes konnte ich mich nicht genug über die Geringfügigkeit der Kränkung wundern. Freilich hatte ich die Augen zur Zimmerdecke gerichtet und ersparte mir den Anblick seines gestressten Gesichts. Er hatte ein winziges, erregiertes Schwänzchen, das mir keinerlei Gewalt antat, aber nicht einmal mütterliche Gefühle in mir weckte. Er erklärte mir, ich sei großartig gewesen, während er sich mit abgewandtem Gesicht den Reißverschluss hochzog. Er käme gerne wieder, wenn er dürfe. Er habe sich jetzt schon an mich gewöhnt. Den Sekt sollte ich kaltstellen oder allein trinken. Er konnte sich im Moment keine Alkoholfahne erlauben, aber beim nächsten Mal brächte er Zeit und auch etwas Besseres als diese Piccolo-Flaschen mit. Er gab mir einen Wangenstüber und ging. Ich überlegte, ob ich mich waschen oder meine Mutter anrufen, die Matthäus-Passion hören oder noch etwas zu essen besorgen sollte. Ich versuchte, einen Plan zu machen. Es ging bereits auf 6. Wenn ich noch etwas einkaufen wollte, musste ich mich beeilen. Breitbeinig ging ich zur Tür und musste dann noch einmal aufschließen, weil das Telefon klingelte. Der Betriebsrat, mit dem ich mich seinerzeit unterhalten hatte, war am Apparat. Er erzählte, dass sie für den nächsten Tag eine außerordentliche Betriebsversammlung einberufen hätten. Gerüchte waren ihnen zu Ohren gekommen, dass die Firmenleitung das Angebot einer Konkurrenzfirma zur Übernahme des Betriebs abgelehnt hätte. Man wollte lieber stilllegen als verkaufen. Für die Beschäftigten sah die Sache freilich anders aus. Die hatten zum großen Teil ihre Kündigungen bereits erhalten und saßen auf der Straße. Man wusste nicht einmal, ob ein Sozialplan ins Auge gefasst war. Auf alle Fälle wollte der Betriebsrat versuchen, mit der Konkurrenzfirma direkt zu verhandeln. Dafür aber brauchten sie das Mandat der Betriebsversammlung. Leider war es schwer, die Leute zu erreichen. Man rief ebenso viele wie möglich an und hoffte, dass das Schneeballsystem funktionierte. »Sie habe ich auch nicht erreicht«, sagte er vorwurfsvoll. »Ich war ein paar Tage zu Hause«, sagte ich. »Mein Vater ist gestorben.« Das tat ihm leid. Er hatte auch viel um die Ohren. Seine Frau lag immer noch mit Wehen im Krankenhaus. Ein paar Mal hatte sich ihr Zustand gebessert. Aber wenn sie nach Hause gekommen war, war es wieder losgegangen. Im Grunde war er froh, sie im Krankenhaus zu wissen, auch wenn er jetzt wieder täglich zu ihr hinausfahren musste. Aber sie war dort gut aufgehoben und er konnte sich seine Zeit ganz anders einteilen, als wenn sie zu Hause auf dem Sofa lag, ängstlich die Wehen zählte und auf ihn wartete. Er war aufgekratzt, jetzt wo es endlich etwas zu tun gab. Wochenlang war er wie gelähmt gewesen, aber jetzt hatte er wieder Schwung. »Sollen Sie doch mal versuchen, stillzulegen, wenn wir ein konkretes Angebot vorweisen können?« Er wollte die politischen Instanzen einschalten, wenn es hart auf hart ging. Sie durften nicht stumm bleiben, wenn in der Stadt Arbeitsplätze willkürlich vernichtet wurden. Die Presse war bereits informiert. Sie hofften, dass jemand vom regionalen Fernsehen dabei war, wenn sie sich morgens versammelten. Die Betriebsräume waren natürlich zu, deshalb hatten sie den Kolpingsaal angemietet. Etwas anderes ist es natürlich, wenn die Betriebsversammlung ausdrücklich beschließt, sich an ihren Arbeitsplatz zu verlegen und die Versammlung im Betrieb abzuhalten, sagte er bedeutungsvoll, und ein Schauer überrieselte mich. Eine uralte Erinnerung an bewegte Tage in der Fachhochschule wurde wach. Wir waren dort nur zu Gast gewesen, wollten unsere Prüfungen ablegen und fühlten uns gestört durch die schreierischen Plakate, die herausgehängten Betttücher mit den großen Sprüchen. Der Gedanke, unsere Prüfung könnte durch ein Go-In unterbrochen werden und mit der ultimativen Forderung nach Herstellung der Öffentlichkeit konfrontiert werden, ängstigte uns und weckte zugleich die verworrensten Hoffnungen in uns. Was war, wenn wir die verdammte Prüfung gar nicht ablegen mussten? Natürlich legten wir sie ab, gestört nur durch die halbherzige Erwartung eines Ereignisses von draußen und darum vielleicht nicht ganz so glänzend, wie wir uns das vorgenommen hatten. Hinterher waren wir in eine Vollversammlung der Fachhochschüler geraten. Das heißt, in der unbändigen Freude, dass alles vorbei war, hatten wir uns unter die aufgeregten Versammlungen gemischt und an den spontanen Zug zum Schulamt teilgenommen und für eine uneingeschränkte
Aber es ist unser Arbeitsplatz, sagte er demonstriert.
Er träumte schon von einer riesigen Patrone mit der Aufschrift,
hatte ich den staunenden Kollegen davon erzählt.
Er hatte so etwas von einer Fabrik in Frankreich gehört und was die konnten,
aber in diesem Punkt mochte er sich meiner Begeisterung nicht anschließen.
Wir machen ein Sit-In. Sagte
Im
er
Betrieb
begeistert.
War ja keiner außer dem
die heiklere Frage des Hineinkommens
von einem Go-In im strikten Sinne nicht die Rede
und wir
sein
gehen
konnte.
Nicht, bevor nicht
war
ein vernünftiges Angebot auf dem Tisch liegt.
Abgeschlossenes und gesichertes
Sie Gelände. Wollten in Permanenz tagen und hatten schon eine vorläufige Tagesordnung geplant, mit der sie die Leute beschäftigen wollten. Ein Kollege sollte von dem französischen Selbstverwaltungsprojekt berichten, denn selbst wenn sie, wie sie alle hofften, von der Konkurrenzfirma übernommen würden, konnte es nicht schaden, sich ein paar weitergehende Gedanken zu machen. »Wir müssen raus, aus unserem Provinzialismus«, sagte er begeistert. Ich musste ihm versprechen, dass ich morgen auf jeden Fall kam. Es war nach 6, als ich auflegte. Ich konnte nicht mehr einkaufen und ich hatte mich während des Telefonierens gekratzt und brauchte mich nicht mehr zu waschen. Ich legte das Portemonnaie in die Schublade und ging bloß schnell nach der Post sehen. Vom Betrieb war eine vorsorgliche Kündigung gekommen.
die mir um etliche Tage vordatiert schien und in der die Hoffnung ausgesprochen wurde, dass die Firma die Löhne und die Gehälter im ärgsten Fall wenigstens bis zum Ende des der Zwangsferien, das keineswegs mit dem fristgerechten Kündigungstermin übereinstimmte, bezahlen konnte. Das EDV-Institut schickte die Unterlagen für den fortgeschrittenen Kurs. Es war ein Ganztagsprojekt, so dass ich mich entscheiden musste. Selbst wenn der Betrieb wider Erwarten in andere Hände überging, würde ich Schwierigkeiten haben, ein so umfangreiches Fortbildungsprojekt durchzubringen. Außerdem sprengte dieser Kurs von seiner Konzeption her den Rahmen einer einfachen Fortbildung, und es würde danach schwer sein, mich angemessen weiter zu beschäftigen. Zwischen etlichen Reklamezetteln, die sich über die Tage angesammelt hatten, fand ich eine Visitenkarte. Ingo Wagner, Vertretungen, stand da drauf. Darunter eine Telefonnummer und, in ehrgeiziger, verschnörkelter Schrift, ich mag dich wirklich sehr. Ein dummer Gedanke suchte mich heim. Ich könnte umziehen müssen, nur um ihn wieder loszuwerden. Ich stellte mir vor, wie er mir auflauerte, wenn der Möbelwagen bepackt wurde und die neue Adresse verlangte. Dabei hatte ich es in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, dass mir jemand nachgestiegen war, den ich nicht durch Entgegenkommen, Vertrauensbeweise ermuntert hatte. Und meine Vernunft sagte mir, dass es auch hier nicht ewig gehen würde. Allerdings hatte er eine merkwürdige, genügsame Art zu lieben. Auf meine innere Zustimmung legte er gar keinen Wert. Außerdem hatte ich einen misslichen Stand, weil ich mit ihm geschlafen hatte. Wie sollte ich es das nächste Mal verhindern, dass es wieder geschah? Für meinen Zynismus, der mich selbst erstaunte, hatte er keinen Sinn. Dass ich ihm bloß meinen Körper zur Verfügung stellte, störte ihn nicht im geringsten, solange ich keine Anstalten machte, ihn zu verweigern. Ein Anflug von Gewalt schien ihm indessen nicht unmöglich. Wenn er ein bisschen Druck machte, kam er offenbar besser zurecht. Die natürlichen Empfindungen hob er sich, ganz unpassend, für hinterher auf. Da murmelte er dann kameradschaftlich zärtliche Worte und warf Liebesgrüße in den Briefkasten. Ich errötete, weil ich das Schema nicht sogleich begriffen und überhaupt jede Menge Angriffsflächen geboten hatte. Ungeheuerlich schien es mir jetzt, dass ich mich nicht zur Wehr gesetzt hatte, nicht wieder gut zu machen, dass ich in meiner Angst vergessen hatte, worauf es ankam, was ich zu verteidigen hatte. Hastig kehrte ich in mein Zimmer zurück, schob die Visitenkarte unter den eisernen Fuß meiner Schreibtischlampe, bis sie nicht mehr zu sehen war, und breitete die Post sorgfältig auf dem Schreibtisch aus. So als könnte ich es bis morgen vergessen, notierte ich Ort und Termin der Vollversammlung auf dem Kündigungsschein.
Ich musste über mich selbst lachen.
Sie war meine ganze Räumte ich doch schon wieder von Matratzen
bis in den besetzten Betrieb, würde mein Ära mir nicht nachsteigen.
Mein Zimmer war mir
wenn wir nur
wieder.
Lange gelangt,
ich wollte durch nicht allein bleiben.
Würde mich inzwischen
ich selbst war mir vergessen. Zuwider. Ungeduldig schob ich das EDV-Angebot beiseite. Auf jeden Fall würde ich eine eigene Kündigung vermeiden. Wer weiß, wie die Sache aussah nach der aufregenden Zeit, die uns allen bevorstand. Das Bild des Dozenten war blass geworden in den letzten Tagen. Es war alles andere als liebesbedürftig. Vielmehr im hohen Grad kameradschafts- und solidaritätsbedürftig. Es war Zeit, dass ich mich nicht nur auf mich selbst verließ. Über meine eigene schwache Person konnte ich nur erröten. Andere mussten her, die mir zeigten,
aus meiner kleinen Schallplattensammlung suchte ich Orpheus und Eurydike heraus. Weil ich den Text der italienischen gesungenen Oper nicht verstand und weil Gluck noch vor allem tränenrührenden Individualismus war. Ich lauschte in der Dämmerung. Das Geräusch des einsetzenden Regens mischte sich mit dem Harfen und den hellen Geigen. Die Nacht war hereingebrochen, als ich die Schallplatte wegpackte, und es regnete immer noch. Ich beschloss, meiner Mutter gute Nacht zu sagen. In meiner Bedrängnis vorhin hatte ich sie kurz abgefertigt. Dabei wollte sie mir etwas erzählen. Während der Musik hatte ich meine Gedanken wieder auf den Tod meines Vaters gerichtet. Ich war überzeugt davon, dass ich aus diesem Ereignis Kraft und Gleichmut schöpfen könnte. Es würde mich hindern, die bevorstehenden Entscheidungen überzubewerten und auch das, was mir heute widerfahren war. Ich fröstelte. Gleich jetzt wollte ich meine Mutter anrufen und hören, ob ich aus ihrer Stimme Kraft schöpfen konnte. Sie klang verstört, als sie sich meldete, und misstrauisch, weil ich nochmals anrief. Ich druckste herum, warum es vorhin schlecht gepasst hätte, und ich spürte sofort einen Kloß im Hals. Ein weinerliches Bedürfnis, ihr zu gestehen, was mir widerfahren war, von ihr gescholten und absolviert zu werden, presste mir die Kehle zusammen. »Ich bin gekündigt«, sagte ich abrupt, und in meinen Ohren klang es wie ein Geständnis, so als hätte ich gesagt, ich bin vergewaltigt worden und dann hätte sie in 2 Minuten die Wahrheit herausgehabt. Denn nach ihrer Ansicht gehörten zum Vergewaltigen immer 2. Ein feierliches Schweigen entstand, in dessen Verlauf meine Mutter ihre abendliche Verstörung ab und das ruhige feste Gebaren eines Ministers mit Regierungsverantwortung anlegte. Sie wäre froh, dass ich anrief, sagte sie. Ihr lag ebenfalls am Herzen, dass sie los wurde, was sie mir erzählen wollte. Beiläufig erwähnte sie, dass ich beim Doktor einen guten Eindruck hinterlassen hätte. Aber nicht deshalb hatte sie vorhin angerufen, sondern weil sie mir von einem Gespräch mit einem Bekannten berichten wollte, mit dem mein Vater noch kurz vorher seinen Tod über mich gesprochen hatte. Er hatte sich gemeldet, um mich von einer Stellenausschreibung zu unterrichten, die sicherlich nicht bis zu mir dringen würde. Da mein Vater den allerbesten Ruf gehabt hatte, würde meine Bewerbung mit Wohlwollen geprüft. Ich sollte nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass ich für meine alte, alleinstehende Mutter zu sorgen hätte. Hier hüstelte meine Mutter, um mir zu zeigen, dass sie das rein taktische des Arguments wohl verstand. Sozialen Argumenten wurde neuerdings ja besonders Berücksichtigung zuteil. Außerdem würde man sich bei der Gelegenheit erinnern, dass mein Vater erst kürzlich gestorben war und die Stadt schuldete ihm allerlei. Weißt du, es hätte ihn einfach gefreut, wenn er erfahren hätte, dass er noch so viel bewirken konnte, sagte meine Mutter. Ich fragte, ob die Stelle etwas mit EDV zu tun hatte, aber meine Mutter wusste es nicht. Sicher konnten entsprechende Kenntnisse nicht schaden. Wenn sie recht verstanden hatte, wollte man mich als Gewerbelehrerin einstellen. Und es war ja nicht gesagt, ob ich da nicht mit EDV zu tun bekam. Über kurz oder lang. Ansonsten durfte ich mir nicht zu viel erwarten. Schließlich waren sie nur ein kleiner Kreis und hier schwamm keiner in Geld. Du kannst den Oberstock haben, sagte meine Mutter mit betonter Kälte. Da bist du ja ganz für dich. Wirtschaften konnte sie ja für mich, solange sie noch auf den Beinen war. Aber sonst sollte jeder seine Selbstständigkeit behalten. Ich habe auch meine Eigenheiten, sagte sie schroff. »Wie ist denn das Wetter bei dir?« fragte ich, aber sie war schon im Bett gewesen und wusste es nicht. Ich hielt den Hörer zum offenen Fenster hinaus. »Hörst du, wie es regnet?« Sie lachte, aber sie hörte natürlich nichts. »Überschlaf es«, sagte sie, »aber ich sollte die Bewerbung nicht zu lange hinausschieben.«